Hey Leute, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Dicke Bücher. Wir sind bei der 14. Episode. Top-Thema heute und das Thema, mit dem wir gleich anfangen. Es gibt ein neues Wundermittel gegen Covid. Viagra. Es gibt eine Geschichte, einen Case Report einer Krankenschwester in UK, der Viagra im Falle einer Covid-Erkrankung offenbar das Leben gerettet hat. Und sie ist nach 28 Tagen aus dem Koma aufgewacht nach einer Gabe von Viagra. Es stürzen sich jetzt die alternativen Medien auf Viagra als neues Wundermittel. Das Ivermectin dürfte etwas ins Hintertreffen geraten. Viagra ist das interessante Medikament derzeit. Vielleicht gibt es eine Rationale dafür. Ich weiß nicht, ob es große Studien geben wird. Die Rationale wäre Erweiterung der Blutgefäße und unter Umständen auch Erweiterung der Atemwege und deshalb auch bessere Sauerstoffversorgung und damit Genesung oder die ersten Schritte zur Genesung eben mit Viagra bei Covid-19. Das ist meines Wissens der erste Patient Case, den es gibt zu Viagra. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich fand die News, die ich heute erst gehört habe, zumindest soweit interessant, dass wir es heute auch mit euch besprechen wollten.
Ja, hallo auch von mir. Ich bin auch froh, dass alle wieder am Start sind. Apropos Viagra, ich hoffe, wir können wirklich bei diesen Case Reports bald von harten Fakten sprechen. Das Ivermectin hat der Alex ja schon erwähnt. Das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ich glaube oder ich hoffe, dass jetzt wenig bis keine Todesopfer mehr weltweit sind durch die Einnahme von Ivermectin. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für ein anderes Wundermittel, wenn das Viagra nicht helfen soll. Vielleicht findet man ja noch ein Potenzmittel für Pferde. Man wird sehen.
Ich glaube, die Leute werden nicht müde, neue Arzneimittel, die generisch sind, aus dem Ärmel zu schütteln. Aber jetzt haben wir mal einen neuen Schenkelklopfer, kann man sagen. Aber gut, Spaß beiseite. Wir wollten heute mal auch auf ein paar Kommentare eingehen. Also es wird eher allgemeiner sein, was wir heute diskutieren. Und ich habe mal in den letzten Tagen das Feedback bzw. die Kommentare auf unserer Facebook-Seite angesehen. Das sind etwa 2/3 der Meldungen sind positiv und 1/3 ist nicht nur negativ, sondern stark unter der Gürtellinie teilweise. Und da würde ich gerne einige Punkte aufnehmen und Dinge gerade rücken. Wo es Missverständnisse gibt, die man unter Umständen einfacher ausräumen kann, sind zum einen, was es heißt, die durchschnittliche Lebenserwartung. Das kommt immer wieder in Diskussion, wenn es darum geht, wie alt die Leute sind, die an Covid sterben. Und zwar ist die Argumentation der Maßnahmengegner oder der Impfgegner, dass die Mehrzahl der Leute oder der hohe Prozentsatz der Leute oder Patienten, die an Covid sterben, über 80 sind und damit schon älter teilweise als die Menschen durchschnittlich alt wären, jetzt zum Beispiel in Deutschland oder Österreich. Und da möchte ich ein paar Dinge dazu sagen, das kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Das eine ist, es ist unfassbar menschenverachtend, wenn man jemanden vorwirft, dass er eh schon zu alt ist und dass jetzt seine Zeit gekommen ist. Ich glaube nicht, dass man das bei Krebs so macht. Krebs ist auch eine Erkrankung des Alters. Das heißt, die Patienten sind jenseits der 70. Erzählt man den Krebskranken dann auch, eigentlich wäre es schon an der Zeit und wir brauchen keine teuren Medikamente ausgeben. Also das ist grundsätzlich fragwürdig. Aber es gibt ein grundsätzliches Problem oder Missverständnis, was die durchschnittliche Lebenserwartung von Menschen betrifft. Das ist folgendermaßen. Wenn man liest, dass eine durchschnittliche Lebenserwartung eines Menschen in Deutschland zum Beispiel 80 Jahre ist, dann trifft das zu auf den Menschen bei der Geburt, am Tag 0 oder am Tag 1. Dann hat jeder, was weiß ich, also Frauen natürlich hätten dann 82, Männer vielleicht 78, Männer sterben in der Regel früher, haben eine Lebenserwartung am Tag 0. Und da sind aber alle Vorfälle berücksichtigt, wie Unfälle, schwere Krankheiten, Kindstod etc., die im Laufe der Zeit passieren können. Das heißt, die Lebenserwartung von einem Nulljährigen, wenn die bei 80 liegt, verändert sich, je älter er wird und wird natürlich immer mehr. Das heißt, ein 10-Jähriger hat eine andere Lebenserwartung als ein 0-Jähriger und ein 20-Jähriger eine andere Lebenserwartung als ein 10-Jähriger. Und ein 80-Jähriger hat in Deutschland, ein 80-Jähriger Mann hat in Deutschland noch 8 Jahre zu leben. Also ein 80-Jähriger hat eine Lebenserwartung von 8 Jahren. zusätzlich, weil er eben schon über gewisse Filter, wir haben ja in einer Folge über die großen Filter gesprochen, weil er eben schon einige Dinge passiert hat und eben nicht verunglückt ist, nicht an irgendeiner anderen Krankheit gestorben ist etc. Also ein 80-Jähriger hat noch 8 Jahre zu leben. Es ist also nicht so, dass wenn ein 80-Jähriger stirbt, man sagen kann, denn seine Zeit war ohne dies schon gekommen, weil die durchschnittliche Lebenserwartung war vielleicht eh nur 78 und damit ist es ja kein Verlust für die Menschheit. Erstens einmal ist es grundsätzlich moralisch ekelhaft. Zweitens ist es statistisch gesehen völliger Unfug und zeugt wieder mal davon, dass sich manche Leute überhaupt nicht auskennen.
Ja, zur Lebenserwartung möchte ich vielleicht noch was sagen, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Ich glaube, eines der größten Missverständnisse herrscht, wenn man die durchschnittliche Lebenserwartung hernimmt und denkt, dass alle Leute dann nur so alt werden wie die durchschnittliche Lebenserwartung. Die ist natürlich bedingt durch Leute, die früher sterben und Leute, die aber auch viel älter werden. Und wenn man jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit schaut, vor ca. 100 Jahren, 1926, hat die durchschnittliche Lebenserwartung einer Frau bei Geburt 58,8 Jahre betragen. Und einerseits möchte ich diejenigen, die vielleicht dazu tendieren zu sagen, ja, wenn jemand jetzt 80 ist, ich meine, da kann man schon an Corona sterben, da ist man sowieso in einem schönen Alter und das ist schon okay. Jetzt haben wir vorher gehört, dass man im Prinzip noch 8 Jahre hat zu leben und das ist schon ein großer Verlust an Lebensjahren. Und alle, die in die Richtung denken, denen muss man immer vor Auge halten, hey, vor ca. 100 Jahren sind Frauen im Durchschnitt nicht mal 60 geworden und wer könnte sich jetzt vorstellen, dass jemand zu einem kommt und sagt, hey, du bist jetzt eh 55, jetzt wird es eigentlich eh bald an der Zeit, dass du abtrittst, das heißt, die Ressourcen können wir schonen, indem du auf eine Behandlung verzichtest. Das ist das eine, was ich dazu bemerken möchte. Und das andere, um noch ein bisschen mehr rauszuarbeiten, wie der Unterschied ist an Lebenserwartung abhängig vom Alter. Also der Alex hat vorher gesagt, bei Geburt hat man eine gewisse Lebenserwartung und dann im Verlauf der Jahre ändert sich die Lebenserwartung. Bis es gipfelt jetzt im aktuellen Falle, dass wenn man 80 ist, hat man noch ca. 8 Jahre zu leben. Und auch wieder, um in die Vergangenheit zu schauen, 1926 hat eine Frau mit 60 Jahren noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von 15,5 Jahren gehabt. Das heißt, auch vor ca. 100 Jahren sind Frauen im Schnitt, wenn sie das Alter von 60 Jahren erreicht haben, 75 Jahre alt geworden, was man vielleicht auch nicht auf den ersten Anhieb glauben würde. Aber das sind genau die Sachen, die es schwierig machen, mit statistischen Zahlen oder statistische Zahlen zu interpretieren und daraus eine Ableitung zu machen und eine allgemeingültige Aussage, das ist extrem schwierig und ich glaube, das sollte man sich auch nicht anmaßen, wenn man nicht die Fallstricke der statistischen Zahlen kennt.
Gut, und dann war noch ein Punkt bei den Kommentaren, den ich definitiv noch erwähnen möchte, der auch definitiv Aufklärung bedarf. Und zwar geht es um die Interpretation von Studien bzw. von Statistik. Wir hatten da einen Kommentar bzw. eine Studie zitiert von einer Dame, die eine Ivermectin-Studie hergenommen hat, in der Ivermectin beobachtet wurde. Menschen, die Ivermectin eingenommen haben, gegen eine Gruppe, die kein Ivermectin eingenommen hat. Und es wurde ein Unterschied herausgearbeitet, dass nämlich in der Ivermectin-Gruppe weniger Infektionen waren als in der Beobachtungsgruppe. Und das hat die Dame veranlasst zu meinen, das ist der Beweis, dass Ivermectin wirkt, weil weniger Infektionen aufgekommen sind. Das heißt, Ivermectin verhindert Infektionen. Was sie übersehen hat, und zwar wohlwissentlich übersehen hat, ist der P-Wert der Studie. Und der P-Wert in der Statistik sagt aus, ob die Studie positiv oder negativ ist. Ist der P-Wert über 0,05 und in dem Fall war es 0,227, dann ist die Studie nicht statistisch signifikant und das Ergebnis per Zufall zustande gekommen. Es ist so, in klinischen Studien werden zwei Gruppen verglichen, Medikament A gegen Medikament B und dann wird ein Unterschied gemessen zwischen den beiden Gruppen. Und ich muss immer feststellen oder ich muss immer nachweisen, dass dieser Unterschied, den ich gemessen habe, nicht auf Zufall beruht. Und dafür gibt es den Schwellwert von 5%, das ist die Irrtumswahrscheinlichkeit, die ich mir quasi erlaube, ich darf in 5%, einen 5%igen Fehler machen, dass meine Ergebnisse auf Zufall beruhen, habe aber auf der anderen Seite eine 95%ige Wahrscheinlichkeit, nämlich ein Konfidenzintervall, ein Vertrauensintervall, dass die Ergebnisse nicht auf Zufall beruhen. Das heißt, der Schwellenwert 0,05 ist der Wert, auf den ich schauen muss, um zu sagen, ob die Studie positiv oder negativ war. In dem Fall war der Wert P gleich 0,227, das heißt über 0,05. Und damit war die Studie negativ. Und es hat sogar der Autor in seiner Konklusion geschrieben, dass die Studie negativ ist. Das war ein typischer Fall von jemandem, der hergeht und sagt, ha, ich habe da was gefunden und zitiert definitiv eine negative Studie, also genau das Gegenteil, was sie eigentlich machen wollen. Roland, du wolltest da noch was sagen.
Ich wollte noch was sagen. Ich bin ja der Part, der versucht auch ein bisschen immer das einfacher auszudrücken. Also, die Frau hatte Unrecht.
Das ist einfach genug.
Zu einfach. Nein, man muss sich vorstellen, bei klinischen Studien werden in der Regel zwei Gruppen miteinander verglichen. Das heißt, man nimmt zweimal 100 Leute her, die eine Gruppe kriegt Medikament A, die andere Medikament B und dann schaut man, wer aller Corona kriegt von mir aus oder wer aller stirbt an Corona, was auch immer. Es gibt einen Endpunkt. Wenn dann der P-Wert, das wird dann durch statistische Analyse und Auswertung ermittelt, wenn der P-Wert, wie gesagt, über diesen 0,05 geht, dann ist es wahrscheinlicher, dass ein Unterschied zwischen den beiden Gruppen im Endpunkt, das heißt zum Beispiel in der Gruppe A werden von den 110 Leute krank, in der Gruppe B werden von den 107 Leute krank. Da gibt es Techniken, wie man das aussieht, das würde jetzt zu tief gehen, das zu erklären. Aber der P-Wert sagt dann aus, ob es wahrscheinlicher ist, dass dieser Unterschied durch Zufall zustande gekommen ist, oder ob dieser Unterschied tatsächlich durch eine Wirkung eines Medikaments, was gegeben wurde, zustande gekommen ist. Und ich glaube, das ist wirklich das Wichtigste, was man wissen muss. Und das Problem ist, dass Leute, die sowas wissen und die Meinung machen wollen und die in eine bestimmte Richtung manipulieren wollen, genau das ausnutzen, dass eben der Großteil der Menschen wahrscheinlich nicht so genau in Statistik bewandert ist und nur Teile rausnimmt aus einer Studie und das als absolute Wahrheit präsentiert und dann natürlich Anspruch findet und Leute das dann zitieren und sagen, ja, da gibt es aber die und die Studie, die sagt das und das und so weiter. Das heißt, wie bei so vielen Dingen ist die Sache einfach nicht so einfach, sondern sehr komplex. Man muss immer die ganze Wahrheit wissen, nicht nur Teilausschnitte von etwas. Und ja, Thema Statistik haben wir unsere Aufgabe hoffentlich erfüllt, dass wir ein bisschen mehr Klarheit schaffen.
Also ich glaube, das war einfach Halbwissen in dem Fall. Das schließt nahtlos an unsere 13. Episode an mit den Hobby-Experten. Ich meine, die Studien sind für jedermann einsehbar. Ich brauche nur auf PubMed googeln und mir ansehen, was da für Studien gibt. Aber ich muss die Studie nicht nur lesen können, sondern auch verstehen können. Und das unter anderem muss ich wissen, was der P-Wert ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist halt wirklich schwierig, eine Diskussion zu starten, weil ein Missverständnis vorliegt, ob die Studie positiv oder negativ war. Weil das ist das Grundlegendste bei einer Studie. Wenn die Studie negativ ist, dann ist sie vielleicht hypothesengenerierend, aber auch nicht mehr. Das heißt, man sollte vielleicht dann andere Dinge diskutieren.
Ich glaube, das war es mal für Statistik, oder? Haben wir das abgehakt?
Ich glaube, das war es zu den Kommentaren. Aber wir haben große Neuigkeiten,
Robert. Ja, wir haben große Neuigkeiten. Das muss jetzt ich sagen, weil ich habe mich den ganzen Tag schon darauf gefreut. Wir haben ja gestartet, kurz auszuholen, wir haben ja gestartet mit unserem Podcast auf YouTube. Wir haben unsere ersten Gehversuche gemacht, durchaus teilweise sicher dilettantisch im Auge.
Durchaus unerfolgreich, kann man sagen.
Durchaus unerfolgreich. Also wir haben die Monetarisierungsstufe von YouTube nicht erreicht. Wir können es gleich vorwegnehmen. Aber wir lernen dazu. Wir werden weiter lernen und wir haben, glaube ich, die ersten oder die nächsten Schritte in Richtung professionelleres Auftreten gemacht und sind jetzt auf allen Plattformen verfügbar. Also auf allen wahrscheinlich nicht, aber auf den Big Playern. Also wir sind auf Apple Podcasts, wir sind auf Google Podcasts, wir sind auf Spotify, Amazon Music und auf mehreren kleineren noch vertreten. Auf jeden Fall könnt ihr es weiter sagen an alle Leute. Es ist wahrscheinlich jeder, der Podcasts hört, auf irgendeiner der großen Plattformen vertreten. Wir würden uns freuen, uns wird sehr helfen und motivieren, wenn uns Leute weiterempfehlen, abonnieren, regelmäßig zuhören. Wie gesagt, wir versuchen wirklich jede Woche ganz amüsante Themen zu liefern, wirklich ein paar interessante Infos zu liefern und ja, jetzt kann man nicht mehr sagen, uns findet man nicht mehr.
Der ursprüngliche Gedanke, dass wir überhaupt den Podcast ins Leben gerufen haben, war, nachdem Roland Mediziner ist und ich Biologe, dass wir versuchen, wissenschaftliche Themen beziehungsweise naturwissenschaftliche, medizinische Themen gut rüberzubringen und vielleicht auch interessant rüberzubringen, beziehungsweise die Top-News eben auch aus naturwissenschaftlicher Sicht zu diskutieren und zu interpretieren. Und da ist eines natürlich wichtig, dass man überhaupt einmal sich einig wird, was Wissenschaft überhaupt ist. Da muss ich anknüpfen an den vorher erwähnten Kommentaren. Also es kommen sehr viele Kommentare auf uns zu.
Ich spreche von den negativen.
Da gibt es ein Missverständnis, was Wissenschaft macht, beziehungsweise was Wissenschaft ist. Wissenschaft ist gleich mal, um es vorwegzunehmen, keine Glaubensrichtung. Wir bauen in allem, was wir tun, auf den Erfahrungen und den Errungenschaften von Generationen vor uns auf. Wenn das nicht so wäre, müssten wir immer wieder von Neuem beginnen und würden nicht vom Fleck kommen. Und das ist eines der Charakteristika der Menschheit. Wir bauen immer auf dem Vorwissen auf. Das heißt, wir haben einen riesen Vorsprung, Vorteil und kommen so Schritt für Schritt weiter. Und je größer dieses Wissen ist und je besser die Hypothesen eben sind und die Grundlage ist, desto schneller und so robuster kommen wir voran und finden Medikamente, Behandlungen. Was jetzt bei den Impfgegnern auffällt, ist, dass es einen Rückschritt gibt, was das betrifft. Das heißt, man vertraut der Wissenschaft nicht mehr. Man glaubt, das ist Verschwörung bzw. einfach Unfug. Die Impfung zum Beispiel, also hier baut man nicht auf etwas auf, was zielführend ist, sondern das ist eine Sackgasse mehr oder weniger, die mRNA-Impfung in deren Auffassung, sondern man geht zurück und sucht sich Kräuterchen und alte Medikamente und versucht an einzelnen Case Reports wie Viagra oder Ivermectin, kleinen Studien, die wissenschaftlich nicht solide sind, versucht man hier alles nur, um zu vermeiden, dass man mit dem Mainstream, mit der modernen Medizin vorangeht und sich einfach impfen lässt. Also es ist wirklich erstaunlich, was die Leute für einen Spagat machen, um bloß dieser Impfung zu entgehen. Da wird alles ausprobiert vorher, nur nicht die Impfung. Die Leute verstehen teilweise nicht, wie Wissenschaft funktioniert und wo sie uns hingebracht hat.
Ja, da möchte ich vielleicht was ergänzen. Wenn man den Gedanken runterbricht auf die Grundaussage, das ist ein Verwehren einer Entwicklung beziehungsweise einer Weiterentwicklung. Es ist ja nicht nur so, dass wenn ich jetzt, weiß nicht, als Betroffener oder als Individuum sage, nein, ich vertraue lieber, weiß nicht, einem Stein, der im Mondlicht gelegen ist, als der Impfung, dann ist das eher ein Zurückgehen als ein Vorwärtsgehen, ein Rückschritt in der Entwicklung. Und wenn man das jetzt umlegt auf andere Bereiche im Leben, dann gäbe es wahrscheinlich kein iPhone, dann gäbe es keine Mondlandung, dann gäbe es keine Elektroautos, dann würde es wenig Entwicklung geben, wenn man immer alles in Frage stellt. Und das haben wir schon in den letzten Episoden mal kurz erwähnt. Und da geht es nicht um gewisse gerechtfertigte Bedenken gegenüber ganz neuen Medikamenten oder gegenüber einer schnellen Zulassung und so weiter, sondern die Tatsachen, die wir meinen, sind wirklich die Hardcore-Leugner oder Hardcore-Gegner, die tatsächlich lieber einen mittelalterlichen Brauch ausführen mit dem Argument, dass alles, was irgendwie jetzt angeboten wird oder so, sowieso alles nur Lüge ist und der Versuch, sie zu unterjochen und so weiter. Und diese Grundeinstellung, auch wenn wir das jetzt sicher überspitzt teilweise aussprechen, aber diese Grundeinstellung, die ist für eine gewisse Weiterentwicklung einer Gesellschaft mehr als hinderlich und ich würde sogar sagen kontraproduktiv.
Es ist nicht alles Verschwörung gegen die Menschheit, was passiert. Also es steckt nicht Bill Gates hinter dem Virus. Es soll auch niemand unterjocht oder versklavt werden. Das erübrigt sich, über diese Dinge nachzudenken. Was wir rüberbringen wollten, ist, wir haben die fortschrittlichste Methode, um die Pandemie in den Griff zu kriegen. Das ist die mRNA-Impfung. Die ist sensationell und eine unglaubliche Errungenschaft und wird von einigen Leuten verteufelt und abgelehnt. Und das verblüfft, zumindest verblüfft es mich. Punkt.
Ja, jetzt möchte ich noch kurz was Aktuelles reinbringen, und zwar Thema Omikron. Wenn man die neuesten Entwicklungen zumindest ja, Europa beziehungsweise auch weltweit beobachtet, dann ist, glaube ich, jedermann klar, dass Omikron verdammt ansteckend ist, und in jedem Land gibt es massiv steigende Infektionszahlen. Und wenn man jetzt so ein bisschen drüber nachdenkt oder wirklich konkret überlegt, was man machen kann, dann gibt es durchaus mehrere Ansätze. Der eine ist natürlich zu versuchen, das Ganze einzudämmen. Das ist hoffentlich jedem klar, dass das unmöglich ist. Der andere Versuch ist, die Welle zu bremsen, zu verlangsamen mit diversesten Maßnahmen. Das sei, weiß nicht, FFP2-Maskenpflicht, das sei Abstandsregelung, das sei Schließung der Nachtgastronomie etc., 2G-Plus-Regel. Und ein anderer Ansatz, der, wenn er gut ausgeht, sicher interessant ist, wenn er schlecht ausgeht, sehr bitter ist, ist der Ansatz der Durchseuchung der Bevölkerung. Bei einer Durchseuchung unter Anführungszeichen der Bevölkerung will man einfach, dass, ja, dass so schnell wie möglich, so viel wie möglich krank werden und aufgrund der Reaktion des Immunsystems auf die Krankheit selbst und in dem Fall nicht auf die Impfung ein Immunschutz aufgebaut wird und der Virus im Verlauf dann keine Wirte mehr hat, die er infizieren kann und somit ein weiteres Ausbreiten verunmöglicht wird. Das ist das, was verschiedene Experten weltweit auch in den Raum stellen, dass Omikron, dadurch, dass es so extrem ansteckend ist und es scheint auch einen milderen Verlauf hat, auch eine Chance sein könnte, dass sich eben die Leute anstecken, ohne daran wirklich Schaden zu nehmen und eine natürliche Immunabwehr aufbauen. Ich glaube, jeder kann nur hoffen, dass das auch irgendwie so dann aufgeht und der ganze Spuk dann irgendwann auch ein Ende hat. Wir werden sehen, wie in den nächsten wenigen Wochen sich die Situation verändert, und wie es gewohnt seid, bleiben wir dran und liefern euch jede Woche das Neueste.
Naja, das klingt wie ein Schlusswort.
So ist es.
Aus.
Wer Lust hat, was heißt wer Lust hat?
3, 2, 1. Neuer Versuch. 3, 2, 1. Neuer Versuch zur. Neuer Versuch. Nein, 3, 2. Nein, ich sag's trotzdem. 3, 2, 1.